Der Fußball-Podcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zum Feverpitch-Podcast. Pit, zum Einstieg mal eine sporthistorische Frage. Weißt du, was rund um den 24. Juli 1987 in der Sportwelt passiert ist?
1987, 24. Juli, das müsste ein Geburtstag gewesen sein?
Nee. Ist komplett auf dem Holzweg. Es hat auch nichts mit Fußball zu tun.
Ach so, du bist zum dritten Mal in der 10. Klasse durchgefallen.
So alt bin selbst ich noch nicht. Nein, ich löse es auf. Du kommst bestimmt drauf, wenn ich es dir erzähle, aber jetzt natürlich nicht, weil eigentlich ja auch Sportarten fremd. Es gab damals ein legendäres Tennis-Davis-Cup-Relegationsduell zwischen den USA und Deutschland. Damals ging es um den Abstieg aus der Weltgruppe.
Boris Becker in Hartford.
Richtig.
Das legendäre Spiel, über 6 Stunden, glaube ich, ging das
Ganz
Spiel.
Genau, gegen John McEnroe. Ein Fight sondergleichen und du hast die Stadt schon erwähnt. Wie komme ich drauf? Natürlich, deutsche Nationalmannschaft an gleicher Stelle, ein paar Jährchen später, genauso gefordert, jetzt zu kämpfen und vor allen Dingen den Grundstein zu legen, wie damals die deutsche Davis-Cup-Mannschaft für spätere Titel. Jetzt zumindest mal, um unter Julian Nagelsmann eine gute EM zu spielen.
Ja, ist doch wunderbar. Und wir haben ja denjenigen, der auch Bum Bum Boris am besten nachmachen kann in der Leitung.
Haben wir Kerry Hau von Sport 1, den Chefreporter und Nationalmannschaftskorrespondenten. Kerry, hallo.
Hallo ihr beiden, grüßt euch.
Vor Ort in Hartford, du warst damals, glaube ich, noch nicht geboren, als das passiert ist, was die alten Männer hier besprechen.
Nee, aber ich wurde tatsächlich vorhin von einem älteren Kollegen darauf hingewiesen, dass es da ein legendäres Tennismatch gab. Deswegen war ich jetzt vorab auch schon informiert und Boris Becker natürlich eine absolute Legende. Und ja, in Hartford werden Legenden geboren, deswegen schauen wir mal, ob Julian Nagelsmann das auch gelingt.
Aber das ist ja ganz schön gemein. Du hättest mich natürlich retten können in dieser fatalen Situation, wo mich Malte in die Ecke gestellt hat mit der Frage. Aber du hast also mich schön abtropfen lassen. Na super, Kerry. Wir werden mal jetzt die Gangart ein bisschen erhöhen, Malte, in Richtung Kerry Hau, was er uns von der Nationalmannschaft berichten kann.
Das machen wir doch mal. Spürst du denn schon sowas wie Aufbruchstimmung da drüben in Connecticut?
Ja, Massachusetts ist es noch gerade. Da sind die Spieler in Foxborough und dann geht's eben für das Spiel gegen die USA nach Connecticut, nach Hartford. Ja, ich muss schon sagen, es ist eine Aufbruchstimmung zu spüren. Es ist tatsächlich auch so, dass das Hotel der Nationalmannschaft sehr abgeschotten liegt, also auf dem Gelände New England Patriots. Da ist wirklich gar nichts. Also da hat man hier Five Guys, Starbucks und Dunkin' Donuts, die ganz typischen Fastfood-Läden, aber sonst ist hier nicht viel. Das heißt, die Spieler müssen auch Zeit miteinander verbringen und genau das hat ja Julian Nagelsmann gesagt, dass eben die Mannschaft auch so als Einheit, als Truppe neben dem Platz auch zusammenwachsen muss und deswegen wird hier viel Zeit auch miteinander verbracht. Heute waren die Spieler mal an der Harvard University. 13 Spieler waren dort, insgesamt sind es ja 26. Die anderen 13 haben dann eine Tour gemacht durchs Gillette Stadium, also zu der Heimspielstätte der Patriots und ja, dann gab es eben noch ein paar Massagen, ein paar Einzelgespräche und jetzt stehe ich hier gerade, also viel näher kann man nicht dran sein. Bin auch am Trainingsgelände der New England Revolution MLS-Team. Das ist direkt hier neben den Patriots. Und man muss schon sagen, die Bedingungen sind sehr europäisch. Also das Wetter ist natürlich auch genauso wie in Deutschland. Und die Spieler können hier ganz normal trainieren. Also da gibt es keine Ausreden. Also wenn ich diesen Jetlag überstanden habe, dann werden die Spieler das auch geschafft haben.
Also der Julian Nagelsmann ist ja zum ersten Mal Verbandstrainer. Du kennst ihn aus seiner Zeit bei Bayern München. Er war vorher ja auch Vereinstrainer bei RB Leipzig und der TSG Hoffenheim. Verhält er sich anders auf dem Trainingsplatz, als er das im Verein getan hat? Konntest du schon was bei den Trainingseinheiten beobachten, wie er mit den Spielern umgeht?
Ja, das erste Training hat er ja komplett öffentlich gemacht, also medienöffentlich. Das heißt, er hat auch vorher gesagt, ich will, dass ihr seht, wie ich arbeite. Und ich muss sagen, es ist kein Unterschied zu sehen. Er hat dieses Feuer, er gibt klare Kommandos, klare Anweisungen. Das, was vielleicht das Hansi Flick nicht so konnte. Deswegen merkt man schon eine gute Energie auf dem Platz. Ilkay Gündoğan, der Kapitän, hat auch gesagt, man merkt den Tatendrang beim neuen Trainerteam. Da hat man natürlich mit Jan Nagelsmann einen sehr heißblütigen, dynamischen, jungen Trainer bekommen. Dazu natürlich auch noch Sandro Wagner, kennen wir auch alle, dass der kein Blatt vor den Mund nimmt. Und ich glaube schon, dass da eine gute Energie entsteht. Neben dem Platz, muss man sagen, hat Julian Nagelsmann aber ein bisschen vielleicht auch gelernt aus seiner Zeit beim FC Bayern. Er gibt kein Interview auf dieser Tour. Also er hat ganz klar gesagt, ich verpasse mir hier einen Maulkorb. Also er muss natürlich zu den Pressekonferenzen und zu diesen Rightholder-Interviews vor und nach den jeweiligen Spielen, aber sonst hat er alle Interviewanfragen abgesagt, auch von Sport 1, bedauerlicherweise. Deswegen, also er ist schon ein bisschen defensiver geworden, auch die Pressekonferenzen. Er redet nicht mehr so schnell. Also bei den Bayern-Pressekonferenzen schon so oft gewesen, dass ich nicht mitkam. Und ich glaube, dass dann auch ältere Zuschauer oft das Problem hatten, ihn so ein bisschen zu folgen. Und er hat sich dann auch den einen oder anderen Spruch nicht verkneifen können, nochmal, ob das jetzt Feuerwehr Giesing war, bei den Bayern-Pressekonferenzen irgendeine Spitze gegen den oder gegen den. Und bisher hat er das eben nicht gemacht. Also ich glaube, er hat auch einfach ein bisschen durch diese freie Zeit jetzt auch sich damit beschäftigt, was er hätte anders machen können bei den Bayern. Und ich sehe ja schon eigentlich, also für mich ist das ein super Match. Viele haben ja auch gesagt, Louis van Gaal und so, den müssen wir holen. Einen alten General. Ich finde Julian Nagelsmann eigentlich genau passend auch für diese Mannschaft, für diese Generation. Es hat ja auch oft geheißen, ja, bei Bayern vielleicht die Kabine verloren, aber das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Es waren auch mindestens 15 Spieler, die ihm aus dem damaligen Bayern-Kader eine persönliche WhatsApp noch geschrieben haben, nachdem er eben gefeuert wurde. Und gerade so Jungs wie Jamal Musiala, Leroy Sané, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, also dieser Bayern-Block, der schwärmt auch von Julian Nagelsmann, hat sich auch super mit ihm verstanden.
Und nicht nur die Spieler schwärmen ja von ihm, sondern auch die Bayern-Bosse. Vorneweg Uli Hoeneß, der ja lobende Worte fand für Julian Nagelsmann, dass es ein Fehler war, ihn wegzuschicken. Er hat es auf die alte Führung rund um Oliver Kahn dann geschoben. Wie kommt das bei dir an? Hätte nicht Hoeneß damals vielleicht vehementer auch sich für Nagelsmann einsetzen müssen oder sollen?
Ja, ich fand es auch ein bisschen komisch. Damals war es, glaube ich, so, dass er dann auch gesagt hat im Interview, ja, der Julian hätte nicht in den Skiurlaub fahren dürfen. Also und jetzt kommt er irgendwie und verteidigt ihn. Also man hat schon gemerkt, natürlich damals dieser Zeitpunkt der Entlassung, der hat auch Uli Hoeneß nicht gepasst und darauf hat er ja nochmal hingewiesen. Am Ende auch, glaube ich, hat niemand gewonnen bei der ganzen Geschichte, auch Thomas Tuchel übrigens nicht. Wenn man sich die Zahlen jetzt anschaut, er hat jetzt gut in die Saison gefunden, aber wahrscheinlich wäre es das Beste gewesen, wenn man gesagt hätte, okay, man lässt Julian Nagelsmann die Saison zu Ende machen. Er war ja damals auch in der Champions League einfach qualifiziert, stand gut da. Und klar hat man da 10 Punkte an den BVB verloren, aber vielleicht ist es dann auch nicht immer nur eine Sache des Trainers, sondern vielleicht auch der Spieler und dem ganzen Drumherum. Und ich glaube, gerade bei der Nationalmannschaft hat man mit Rudi Völler jemanden, der auch ein gewisses Gespür hat, der auch mal an die Spieler rangeht, wenn er den Eindruck hat, da passt was nicht. Und Oliver Kahn hat dieses Gespür bei Bayern nie entwickelt. Salihamidzic schien mir da auch ein bisschen überfordert, alleine in der Position, da auch mal den Trainer so ein bisschen einzufangen. Und ich glaube, die Unterstützung, die hat Julian Nagelsmann jetzt beim DFB, weil er ist ein junger Trainer, 36 Jahre alt, natürlich eine andere Herangehensweise als so ein alter Haudegen, als so ein Routinier. Aber wenn man dann eben jemanden dabei hat, wie Rudi Völler, einen so erfahrenen Fußballkenner, dann glaube ich, kann das einfach nur gut werden.
Aber diese Lobeshymnen, die jetzt von Hoeneß in Richtung Nagelsmann gehen, was machen die denn mit Thomas Tuchel aus deiner Sicht? Den kennst du ja auch.
Ja, da habe ich mich auch umgehört. Da hat man schon mir so das Feedback gegeben, okay, bisschen irritierend war das schon, was er da auch gesagt hat, aber sie wissen es einzuordnen und ich glaube, noch ist da nicht so ein großes sportliches Problem da. Hoeneß sieht die Bayern aktuell auch auf einem guten Weg, auf dem richtigen Weg. Man erkennt ja auch zumindest, dass sie mal die Spiele, die sie letzte Saison verloren haben, diesmal so zumindest dann noch über die Bühne bringen. Auch das Spiel in Kopenhagen, man gerät in Rückstand, gewinnt das Spiel dann aber doch noch, kämpft sich zurück. Also die Mannschaft kann jetzt auch mit Rückschlägen ein bisschen besser umgehen als gerade in der Anfangszeit unter Tuchel. Aber dieser Transfersommer hat natürlich schon für Risse gesorgt zwischen Thomas Tuchel und Uli Hoeneß. Wir wissen alle, Tuchel hat schon im Mai ganz klar gesagt, nach wenigen Wochen bei den Bayern, Leute, ich brauche einen Sechser, eine Holding Six, also das wäre für mich das Unwort des Jahres, deswegen habe ich es jetzt nur einmal gesagt, aber einen defensiven Sechser, der wirklich abräumt, das ist Joshua Kimmich nicht. Und Uli Hoeneß hat sich dann bei uns an den Tegernsee am Trainingslager Mitte Juli war das hingestellt und gesagt, nee, wir brauchen keinen Sechser. Also diese ganzen Wunschspieler, Declan Rice, Tchouaméni, dann später ein Palinha, die wollte Hoeneß eigentlich gar nicht. Und dann ging es Richtung Ende des Transferfensters nochmal ein bisschen wilder zu. Die Bayern haben den Supercup in Anführungszeichen verkackt mit diesem 0-3 und da hat Tuchel nochmal ganz klar hinterlegt, Leute, ich brauche da jetzt jemanden. Und am Ende hat dann Karl-Heinz Rummenigge gesagt, okay, das machen wir, wir versuchen das jetzt noch. Marco Neppe, der technische Direktor, sich dann noch eingeschaltet und eben die Einigung mit dem Spieler Palinha erzielt. Auf den letzten Metern hat dann Fulham aber keinen Ersatz gefunden und der Spieler kam dann nicht. So, dann hat man Rainer Gravenberch abgegeben, also noch eine Option fürs Mittelfeld. Und da verstehe ich auch den Trainer, wenn er dann sagt, der Kader ist zu dünn. Weil er ist einfach zu dünn. Man sieht es jetzt ja auch in der Abwehr. Da wird jetzt über den Jerome Boateng nachgedacht, der vor 2 Jahren gar nicht mehr gut genug war, wo es dann hieß, auch von Seiten Uli Hoeneß ja als Freund rate ich ihm, den Verein zu verlassen. Und jetzt auf einmal war er dann Trainingsgast. Und man hat sich dieses Thema, dieses Fass, also dieses Pulverfass ja selbst dann aufgemacht. Weil es war ja klar, dass da Kritik kommen würde. Also es ist alles nicht Bayern-like abgelaufen, dass man dann auch einen Pavard abgibt und einen Stanisic, ohne einen Ersatz zu haben, obwohl der Pavard auch schon im Mai zu Salihamidzic gesagt hat, damals noch und auch zu Kahn, Leute, ich werde auf jeden Fall gehen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht im Juni oder Juli passiert, aber im August wird es passieren. Also dann kann mir keiner auch von den Nachfolgern dann erzählen, also an Tresen oder auch an Herbert Heiner, der ja auch Bescheid wusste eigentlich, oder scheinbar auch nicht, da war dann zu wenig Kommunikation da, aber keiner war irgendwie richtig vorbereitet, obwohl die Anzeichen dafür.
Ja, Julian Nagelsmann kann das ja alles ganz wurscht sein. Er muss ja mit den Spielern auskommen, die ihm Deutschland zur Verfügung stellt, und er wird sich wahrscheinlich seinen Teil dabei denken. Hast du denn den Eindruck, kommen wir mal zurück zur Nationalmannschaft, dass sich da schon ein Gerüst herausbildet nach den ersten Trainingseinheiten? Oder wie ist das Vorgehen bei Nagelsmann? Bis wann wird er, sagen wir mal, so etwas wie eine Idee von einer EM-Mannschaft haben, weil wir ja EM, eine Heim-EM nächstes Jahr in Deutschland haben?
Ja, wenn man auf den Kader schaut, finde ich schon, dass er auch eine gewisse Routine jetzt einfach möchte. Mats Hummels ist, glaube ich, exemplarisch, also die Rückkehr von ihm nach fast 2 Jahren. 12 der 26 nominierten Spieler sind über 30. Und ich glaube, das sagt auch viel aus, dass Julian Nagelsmann da nicht nur eben diese jungen Wilden braucht, also ein Musiala, ein Wirt, sondern eben auch gestandene Spieler, die eine gewisse Erfahrung mitbringen, die auch eine gewisse Reife mitbringen, was jetzt auch Teambesprechungen angeht. Ich weiß nicht, ob ihr diese Doku geschaut habt von Prime, aber ich fand sie verheerend. Also wie wenig Spieler da sich auch in den Teamsitzungen mit Hansi Flick eingebracht haben. Also da war ein Joshua Kimmich, da war ein Thomas Müller, aber sonst war da ja eigentlich niemand, der auch mal das Wort ergriffen hat. Und genau so Spieler braucht diese Mannschaft eben, ob das jetzt mal ein Füllkrug ist, der jetzt auch erst dann bei der WM ja diese Ansprache gehalten hat, obwohl er 2 Länderspiele oder so erst gemacht hatte. Also du brauchst diese Spieler, ein Kevin Behrens, der wird da sicherlich auch vorangehen, ein Robin Gosens, der nicht bei der WM dabei war. Das sind alles Charaktere, ich glaube, die tun der Mannschaft auch gut. Gündogan kommt in der Mannschaft auch sehr gut an, der Kapitän. Das ist, glaube ich, ein gutes Gerüst. Deswegen finde ich es auch gut, dass Nagelsmann gesagt hat, okay, ich halte jetzt an den Kapitän fest, weil er ja schon auch für Pep Guardiola, Ilkay Gündogan, ein verlängerter Arm war bei Manchester City. Wenn man auf sowas nicht zurückkauft, auf so eine Expertise, auf so eine Erfahrung, aber auch auf so ein fußballerisch hohes Niveau, dann macht man, glaube ich, auch was falsch. Deswegen ist es richtig, wie er es jetzt auch angeht, und die genauen Erkenntnisse, klar, müssen wir jetzt das Spiel gegen die USA abwarten. Ich finde auch ein schwerer Gegner, dann danach noch mit Mexiko. Wissen wir alle, 2018 bei der WM in Russland. Das war der Anfang vom Ende. Aber genau diese Gegner, finde ich, braucht man jetzt auch. Und da gibt es auch keine Ausreden. Wie gesagt, das ist hier, die Bedingungen sind top. Diese 8 Stunden, die man dann rüberfliegt. Pitt, du bist ab und zu auch mal in den Staaten. Also das steckt man schon weg. Deswegen auch diese Kritik kann ich nicht nachvollziehen, weil auch viele Südamerikaner, ob das jetzt bei Leverkusen zum Beispiel, der Palacios, der Argentinier ist, der fliegt auch für jede, der macht diese Reisen 5-6 Mal im Jahr, also und performt dann auf dem Platz. Also ich finde schon, dass es da einfach keine Ausreden geben darf.
Der Manuel Neuer hat ja die Kapitänsbinde nicht zurückbekommen, also in Abwesenheit, weil er ja noch sich erholen muss von seiner schweren Verletzung. Glaubst du, dass Julian Nagelsmann, der bei Bayern ja Neuer gedowngradet hatte, will ich mal so sagen, dass er weiterhin bei Ter Stegen als Torwart bleiben wird, wenn Manuel Neuer irgendwann wieder zurück ins Alltagsgeschäft kehren wird?
Das ist auch die brisanteste Frage, die ich mir stelle, jetzt mit Blick auf die Heim-EM. Also für Neuer ist klar, der will zurückkommen. Der will jetzt auch bei Bayern Ende des Monats spätestens wieder fest zwischen den Pfosten stehen. Und dann, klar, wenn der die Leistung bringt, wenn das auch wieder auf das Niveau zurück, oder wenn er auf das Niveau zurückkommt, dann bin ich mir sehr sicher, dass Nagelsmann auch ihn zurückholen wird. Weil am Ende war es auch so, dass Nagelsmann jetzt nicht gesagt hat, für mich ist jetzt ein Tischtuch zerschnitten. Das war für ihn ganz klar. Er hat gesagt, okay, Manuel muss dann auf mich zukommen, wir müssen das Gespräch führen, auch in Sachen Toni Tapalovic. Und es war auch tatsächlich so, dass Manuel Neuer, wie ich gehört habe, eigentlich mehr sich über Hasan Salihamidzic geärgert hat bei der ganzen Geschichte als über Julian Nagelsmann. Sprich, Salihamidzic muss Toni Tapalovic in einer Mittagspause entlassen haben, aus der Emotion heraus, so wurde es mir gesagt. Natürlich gab es die Kritik auch von Seiten Julian Nagelsmanns, aber Salihamidzic muss da wohl kurz mal nicht so happy gewesen sein und Tapalovic dann entlassen haben. Deswegen ist dann Manuel Neuer eher schlechter zu sprechen auf Salihamidzic als auf Nagelsmann. Deswegen, also das lässt sich schon kitten, wenn beide dasselbe Ziel haben. Und wenn Manuel Neuer jetzt sagt, okay, ich spiele auch für dich, Trainer, und ich will mich da hundertprozentig reinwerfen und lass uns das Thema gut sein, was da bei Bayern war, dann glaube ich schon, dass das auch wieder funktionieren kann.
Die Torwartfrage ist die eine Baustelle. Die andere Baustelle ist und bleibt Joshua Kimmich. Er war immer ein Ansprechpartner für Julian Nagelsmann bei Bayern München. Er möchte gerne, Kimmich, dass er im zentralen Mittelfeld spielt. Dabei ist ja aufgrund der Personallage schon die Situation so, dass man Kimmich auch rechts brauchen könnte. Würde Nagelsmann es schaffen, Kimmich notfalls auf die rechte Seite zu setzen, oder ist diese Frage schon beantwortet, wo Kimmich spielt?
Die Frage ist beantwortet, zementiert, dass er im zentralen Mittelfeld spielen soll. Das ist auch natürlich die Wunschposition von Jo Kimmich, und Nagelsmann hat ihn bei Bayern auch in dieser Rolle gesehen, hat ihn auch als ausreichend gesehen im Vergleich jetzt zu Thomas Tuchel, der dann Kimmich eher so ein bisschen auf der 8 sieht. Sagt Nagelsmann, okay, der kann auch auf der Doppel-6 sehr gut spielen. Ist einfach wichtig für mich auch, dass ich so einen verlängerten Arm auf dem Platz habe. Die haben sich sehr gut oder verstehen sich sehr gut, auch privat. Oft auch mal dieselben Skihütten da in Österreich angesteuert und halt quasi der Nachbarn gewesen und dann auch mal in der Freizeit zusammen auf der Piste. Also die verstehen sich einfach gut, und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich da irgendwas an der Position von Jo Kimmich ändert, dass er irgendwie wieder rechts spielt. Im Training war es jetzt so, da hat er ganz klar im Zentrum gespielt. Das war dann auch nochmal die Bestätigung. Da haben rechts dann Niki Süle und Malik Tchau gespielt. Jonathan Tah hat da ja gegen Frankreich gespielt. Das wäre auch noch eine Option. Ich sehe es auch nicht als ganz ideal an. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass Nagelsmann wieder mit so einem, so einem Hipster-System spielen lässt. Also mit einem Dreieraufbau hinten und dann eben einen etwas offensiveren Rechtsverteidiger hat, zum Beispiel mit Jonas Hofmann als Alternative. Hat er ja auch schon da Hansi Flick gespielt, der Hofmann. Und dann eben so ein System, das sich auch immer mal wieder zu einer Dreierkette formiert. Hinten dann mit einem Hummels, Rüdiger, Tchau, Tah, da hat er schon stabile Typen auch drin, die sicher die gewisse Körperlichkeit mitbringen, aber man muss halt eben über die Außenverteidiger wirklich Druck entfachen. Das ist eine Riesenbaustelle. Da machen wir uns, glaube ich, nichts vor. Auch die linke Seite, David Raum, Robin Gosens, das ist jetzt gutes, ordentliches Bundesliga-Niveau, aber für mich auch nicht besser. Da müssen wir dann wirklich wieder über diese mannschaftliche Geschlossenheit kommen, was ja vielleicht 2002 auch der Fall war, als man ins Finale gekommen ist. Es war jetzt kein berauschender Fußball, aber da hat die Mannschaft eben als Mannschaft funktioniert und dann halt auch mal am Ende die Bälle auf gut Deutsch gesagt,
sag das Wort. Sag das Wort. Reingewichst wolltest du sagen. Gib's wenigstens zu.
Ja, das wollte ich sagen, genau. Nee, einfach auch mal als Mannschaft wieder zusammen zu agieren und dann halt auch mal wirklich den Ball wegwichsen, genau. Mhm.
Genau. Sag mal, wie machen sich denn die Neuen? Andrich, Behrens, Führich, wie machen die sich denn im Kreis der Lieben da?
Ja, Führich sehr schüchtern, muss ich sagen. Der war bei uns im Interview und der hat irgendwie so gefühlt gesagt, ja, ich bin jetzt stolz, ich bin dankbar, und hat jetzt keine Ansage gemacht. Die Journalisten wünschen
uns natürlich immer, dass halt, auch, ein Spieler des VfB Stuttgart, so sind sie halt, ne?
Genau. Ein sehr bescheidener Zeitgenosse, aber auf dem Platz habe ich ihn jetzt sehr energisch wahrgenommen, hat oft das 1-gegen-1 gesucht, hat sich nicht versteckt, und genau das erwartet Nagelsmann ja auch von den Spielern, die jetzt dazukommen, dass die halt wirklich Optionen darstellen. Man hat es jetzt in der Bundesliga gesehen, beim VfB, da funktioniert zwar auch aktuell sowieso alles, aber Führich in 7 Spielen 6 Scorerpunkte, also das lässt sich schon sehen in so einer Mannschaft, die jetzt halt natürlich auch zu Recht da steht, wo sie steht, weil sie einfach als Team, als Einheit funktioniert. Und dann hat man mit Behrens jemanden, den glaube ich niemand auf dem Schirm hatte vor ein paar Jahren. Der hat vor 5 Jahren noch Regionalliga gespielt und jetzt auf einmal Champions League mit Union und Bundesliga und dann noch Nationalmannschaft. Also das ist schon ein Märchen. Und erinnere mich auch so ein bisschen fast schon parallel mit Jamie Vardy, der ja auch in England lange gebraucht hat, bis er mal auf das Top-Niveau kam. Und das ist eine schöne Geschichte. Deswegen die Jungs, die hauen alles rein, auch in Andrich dafür bekannt, obwohl ich mich auch ein bisschen gewundert habe über den Zeitpunkt der Nominierung, weil er aktuell in Leverkusen ja nicht so viel spielt oder nicht diese wichtige Rolle hat, die er ja schon zuvor hatte.
Thomas Müller, die Rolle von ihm, wie siehst du die als Routinier, auch so als Integrator für diese jungen Neuen? Ist er so ein Art Podolski Reloaded jetzt?
Also ich glaube, ich kann es so am besten beschreiben. Ich habe mit Jamal Musiala gesprochen vor ein paar Monaten war es jetzt schon her, und da meinte er, am liebsten spiele ich da vorne eigentlich mit Thomas Müller zusammen. Weil der einfach einen Coach, weil der einen mitnimmt, und ich glaube, das ist so entscheidend. Der wird jetzt nicht mehr 90 Minuten spielen, der wird jetzt nicht mehr diese absolute Führungsrolle einnehmen auf dem Platz jetzt, wie er das mal getan hat, durch viel Spielzeit, sondern eher durch klare Kommandos, klare Ansagen, einfach als jemand, der ein offenes Ohr hat und der kann seine Rolle auch einschätzen. Und der war bei der WM, ehrlich gesagt, auch einfach schwach. Und da muss man dann auch sagen, okay, der ist dann nicht mehr die Nummer-1-Wahl. Aber man hat es jetzt ja auch bei Bayern gesehen, in Kopenhagen, als er reinkommt, brutal intelligent den Ball dann vorlegt für Tell zum Siegtor. Da sieht man schon auch noch seine fußballerischen Qualitäten. Die kann er halt nicht mehr über 90 Minuten abrufen. Aber ich vergleiche ihn da auch gerne mit einem Spieler, den jetzt vielleicht niemand so ein bisschen auf dem Schirm hat. Oder was die Intelligenz angeht, was diese Fußballintelligenz betrifft, da erinnert er mich sehr an Raúl von Real Madrid damals. Das war auch nie der Schnellste, das war nie der Stärkste, das war nie der technisch Allerfeinste im Vergleich jetzt zu den anderen Galaktischen damals im Team. Um sie dann Figo und Ronaldo. Das war aber jemand, der gearbeitet hat, der sich in den Dienst der Mannschaft gestellt hat und der trotzdem diese Intelligenz hatte in den entscheidenden Momenten. Und Fußball ist halt auch Kopfsache und Thomas Müller, der ist einfach voll dabei, auch in den Interviews. Wir wissen, also wir werden ihn sehr vermissen als Journalisten, weil diese eloquente Art, die er hat, einfach niemand mehr. Und deswegen ist, glaube ich, auch für die Mannschaft ganz gut, der bringt sich in Teamsitzungen ein, ist für Julian Nagelsmann auch ein Ansprechpartner. Und auch da war es jetzt nicht so bei Bayern, dass die ein Riesenproblem miteinander hatten. Das will ich auch nochmal klarstellen. Also es war schon so, dass Toni Tapalovic auch für Thomas Müller ein wichtiger Ansprechpartner war damals. Oder kannten sich halt schon ewig, haben viel zusammen gewonnen. Aber es war jetzt nicht so, dass die da irgendwie jetzt mit Nagelsmann einen Riesenstreit hatten. Klar gibt es Meinungsverschiedenheiten, das gehört dazu, aber es war jetzt nicht so wie damals mit Niko Kovac, der damals auch gesagt hat, wir können Müller nur noch gebrauchen, wenn Not am Mann ist. So, das war halt einfach brutal falsch von Niko Kovac. Das hat Julian Nagelsmann anders eingeordnet und auch der Spieler anders kommuniziert. Und deswegen glaube ich jetzt auch, die Nominierung zeigt ja, dass da eine große Wertschätzung da ist für Thomas Müller.
Und Mats Hummels dann mit Rüdiger zusammen die Stamm-Innenverteidigung stand jetzt?
Die haben sich eigentlich früher nicht so gut verstanden, die zwei. Da bin ich mal gespannt, ob das als Konstellation klappt. Am Ende Mats Hummels, ja, also was für ihn die Riesenchance nochmal. Er hat selbst nicht mehr dran geglaubt. Und ich glaube auch damals, es war gegen England, sein letztes Spiel, da habe ich so eine Szene noch im Hinterkopf, wie er den Ball auf der Linie oder kurz vor der Linie einfach brutal nochmal wegrätscht. Und genau diese Aktion, die hat man vielleicht auch hinten so ein bisschen vermisst. Klar, wir wollen alle nicht, dass der Gegner Chancen hat, aber an so einer Situation, an so einer Aktion kann die Mannschaft sich ja auch aufrichten. Und Mats Hummels ist jemand, allein von seiner Spieleröffnung her, der stellt da ja immer noch die Spieler, also die anderen Spieler in Deutschland auf der Position in Schatten. Also welche Bälle er da hinten rausspielt, die sind schon, also das ist schon alle Achtung. Und er ist natürlich gegen den Ball, wenn es gerade ein 1 gegen 1 Duell gibt, beispielsweise dann tue ich jetzt mal so ein bisschen fantasieren im Finale gegen Frankreich und Mbappé kommt dann auf ihn zu, ja klar, da hat er dann wieder kein Land, aber ich glaube, der wird der Mannschaft sehr gut tun.
Er wird den Mbappé ja schon vorher auflaufen lassen, sodass er gar nicht den Turbo anwerfen kann. Wir dürfen nicht mehr so lange machen mit dem Kerry Howe, lieber Malte, weil das Training geht gleich wieder los. Das haben wir ihm versprochen, dass er sich das angucken kann. Aber Kerry, wir machen jetzt die Malte-Asmus-Falle, wie ich sie nennen möchte. Ja, ich habe hier eine Glaskugel aufgestellt dich, ja, ich mache die Malte-Asmus-Methode hier. Wie glaubst du denn, dass wir spielen gegen die USA? Siegen, unentschieden, was ist dein Gefühl, was wir da holen können?
Ja, flach spielen, hoch gewinnen, sage ich. Also,
ja, oh mein, da ist das Phrasenschweinfüttern, nennt man das auch bei Sport 1.
Genau,
ne? So.
Genau. Ich bin ja bei Sport 1, deswegen so ein Spruch, der muss immer drin sein. Nee, also ich glaube, dass das jetzt auch, dass die Euphorie auch mitschwingt. Ich will jetzt auch einfach mal positiv sein und nicht negativ sein. Ich habe jetzt, seit ich Nationalmannschaftsreporter bin, seit 2018, habe ich wirklich nur Scheiße mitgemacht, auf gut Deutsch gesagt. Deswegen, ich will jetzt auch mal wirklich da ein bisschen Euphorie auch selbst transportieren. Deswegen sage ich, ich sag 4-1 für die deutsche Mannschaft.
Das ist doch mal ein Wort. Und vor allem, du hast so schnell geredet, du hast Stoff geliefert für 45 Minuten, reingepresst in 25 Minuten. Ich glaube, ich habe dich noch nie so schnell reden gehört.
Ich habe Zeit, hier geht's gleich los vom Training.
Du hast gesagt, Julian Nagelsmann redet jetzt langsamer, das kompensierst du, das finden wir aber gut, dann bist du nämlich rechtzeitig zum Training fertig und deshalb sagen wir, Kerry Hau, vielen Dank und alles Gute in den USA für die Zeit, die du noch da bist jetzt.
Gerne, hat Spaß gemacht, alles Gute euch, wir hören uns.
Ciao, ciao. Tschüss, Kerry, ciao. Ja, Alter, ne?
Perfekt.
Wir sind dann hier in deutschen Landen und gucken uns das gemütlich im Fernsehen an, das Spiel.
Ganz genau.
Und Gary Howe drüben in den Staaten hat ein schönes Leben, so ein Fußballreporter, ne?
Das hat, als ich unterwegs war, ich hab's auch mal genossen.
Das hat doch sicherlich irgendwas, immer unterwegs sein, muss man auch mögen, also muss auch die Familie mitmachen, also würde bei mir nicht mehr gehen, die wollen mich hier zu Hause haben, deshalb bleib ich natürlich hier, aber das, ein Blick in die weite Welt können mir auch andere bringen.
Ganz genau. Und ich bin so neugierig auf die deutsche Mannschaft, wie sie auch mit Nagelsmann jetzt umgeht oder wie Nagelsmann die Mannschaft verändert.
Wir haben deswegen auch den Newsletter jetzt in der Länderspielpause nicht pausieren lassen, was wir sonst gerne getan haben, sondern haben wirklich durchlaufen lassen, weil es einfach eine große Zeit ist, Nationalmannschaft. In 8 Monaten beginnt die EM im eigenen Land. Und da müssen wir ja mit dabei sein, wenn jetzt die Nationalmannschaft ihr neues Gesicht zeigt. Wenn jemand den Newsletter lesen möchte, www.fifapitch.de, kann ich nur empfehlen, dann gibt's den Newsletter morgens um 6.10 Uhr im Mailfach eures Vertrauens. Oder wo kriegt man den Podcast? Das ist dein Part, lieber Malte.
Den gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Fifapitch Podcast einfach mal eingeben bei Spotify, bei Amazon, bei Deezer, bei Apple, bei Google. Ach, überall. Oder auf meinsportpodcast.de.
Auf der ganzen Welt, den kann man sogar in Amerika hören, obwohl wir hier in Deutschland produziert haben.
Es gibt keine Länderbeschränkung, den kann man überall hören und vor allen Dingen, der ist kostenlos. Nicht umsonst, aber kostenlos.
So sieht es nämlich aus und vor allem hörenswert.
Eben, und das jede Woche. Und zwar mit der Pit Gottschalk-Garantie und der Malte-Asmus-Garantie und dann auch in der nächsten Woche wieder. Danke.
Und der Malte-Asmus-Methode-Falle da.
Diese du lernst aber langsam. Du hast es jetzt nach 4 Jahren oder wie lange wir das hier jetzt schon machen, jetzt endlich verinnerlicht.
Ja, ich...
Einmal Glaskugel muss sein.
Ich schüttel mich und dann geht's weiter.
Ja,
gute Nacht, Malte.
Ebenso.
Ciao, ciao. Ciao.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.